boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich stelle gerade ein bisschen noch an der Lautstärke. Red mal.
Ja, wir sind ja heute an einem ganz denkwürdigen Tag. Ist ja nicht nur der 1. April, das ist nicht so denkwürdig. Aber jetzt, wo wir sprechen, sind wir bei T-3:54 für die Artemis-Mission.
Ach du, die gehen heute Nacht gehen die los.
Siehste, das ist so krass. Da fliegen zum ersten Mal Menschen wieder zum Mond. Hatten wir auch schon mal drüber geredet. Jetzt ist es endlich soweit, einen Monat später. Ja. Und keine Sau interessiert's. Das sind Menschen, die werden so das weit weg sein, wie noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, weil die scheint so eine komische Umlaufbahn, also Umflugbahn.
Ja, Direct Return oder was fliegen die, ne?
Ja, die fliegen so um den Mond herum, drumherum, dass sie anscheinend weiter weg sind als jemals jemand zuvor. Und es ist eine Frau an Bord und ein Schwarzer ist auch an Bord. Ich meine, das ist ja schon mal was. Und ein Kanadier. Ich meine.
Oh mein Gott. Ja, das Problem ist, dass währenddessen alle Leute sich gegenseitig Bomben an den Kopf werfen und das irgendwie gerade wichtiger ist. Das ist leider so.
Das geht echt gerade komplett unter. Dabei ist das eigentlich doch mal, das ist doch mal im Sinne von Star Trek auf jeden Fall, dass die heute starten für eine mögliche Zukunft.
Ich hab nur Angst, dass der komische orangefarbene Orang-Utan in Washington auch wieder seinen Senf dazu abgibt, der da eigentlich überhaupt nichts mit zu tun hat.
Nee, der hat ja auch in die Sonne geguckt bei der Sonnenfinsternis. Also
das erklärt so einiges, hat Löcher ins Hirn gebrannt. Ja.
Aber die Situation, die erinnert mich ein bisschen an diesen Anime-Film. Ich glaube, es ist aus den 80ern, 90ern, Wings of Hornea Miese oder so heißt
das. Das sagt mir jetzt nichts.
Die Situation ist ähnlich. Also es spielt in so einer Parallelwelt, also ähnlich unserer Welt, wo auch zwei Länder irgendwie im Krieg miteinander liegen und der Protagonist ist halt irgendwie, glaube ich, so ein normaler Soldat. Das ist schon so lange her, ich das gesehen habe. Und der ist halt auch bei der Luftwaffe oder sowas und wird dann sozusagen Astronaut für die Raumfahrtmission. Und während er dann halt in die Rakete steigt, um vom Planeten zum ersten Mal die erste bemannte Raumflug zu machen, ist dann auf dem Planeten dann halt Krieg zwischen diesen beiden Nationen da. Ne?
Mhm.
Also das erinnert mich sehr. Der Film ist wirklich sehr sehenswert, weil der wirklich sehr detailreich und liebevoll gezeichnet ist. Den kann man sich mal antun. Ich werde mal einen Link reinschmeißen zu irgendeinem Trailer wenigstens oder so.
Ja. Das war vor der Erfindung der KI, da war das noch liebevoll gezeichnet.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich meine, der ist so Ende 80er, Anfang 90er. Und weil das halt auch so eine fremdartige, es ist halt ein bisschen wie bei uns, aber dann doch ein bisschen fremdartig. Und aber die Fluggeräte auch, aber diese technologische Darstellung ist also sehr cool gemacht, so mit den ganzen Maschinen und den ganzen, den Schaltern und so. Also insgesamt sehr schön gemacht auf jeden Fall. Lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich fand das immer ein sehr schönes Juwel.
Kann man sich mal bestimmt sicher angucken.
Ja,
ich muss ja immer zugeben, das Einzige, was ich über Animes weiß, habe ich von Pete gelernt. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Okay. Alles, was ich über Animes gelernt habe, war gegen meinen Willen, oder was?
Sozusagen. Nein, also ganz so schlimm war es nicht, aber der hat uns immer mit Sachen versorgt, wo er meinte, das gucken wir auch.
Okay. Es gibt halt so ein paar Klassiker und dann gibt es ganz viel
Abfall. Themen angeht, fällt mir da jetzt nur Planetes ein. Das haben wir geguckt.
Das wäre mir voll nichts. Naja.
Das ist so, die räumen das Weltall auf nach dem Kessler-Syndrom, so ungefähr.
Okay.
Und ja, ich kann mich auch nicht erinnern, es ist 20 Jahre her, dass wir das gesehen haben.
Viele Sachen sind auch sehr abwegig, aber manche ist auch ziemlich cool. Aber
das war eigentlich ganz nett. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ist halt, erinnert sich wahrscheinlich heutzutage auch keiner mehr dran, weil diese Anime-Sachen werden ja auch irgendwie produziert, gesendet, vergessen.
Kommt auf den Eindruck. Ja.
Also bei den Japanern zumindest. Also hierzulande gibt es halt Fans von sowas, weil die sich gekauft haben.
Sowas. Es gibt ja natürlich auch voll die Klassiker, die halt bleiben. Ja. Aber das habe ich letztens auch gesehen. Das ist halt so in den 80er, 90er Jahren gab es eine Zeit, wo sehr viel produziert worden ist, wo es halt auch so eine Art anarchische Zeit gab, wo man alles Mögliche auch machen konnte, was irgendwie auch durch die Zensur gegangen ist, was heute nicht mehr möglich ist. Und dass es damals ganz viele Produzenten gab und heute nur noch ganz wenige, also die auch so einen bestimmten Stil hatten. Und schönes Thema, aber gar nicht unser Thema heute.
Eigentlich gar nicht.
Nein.
Wobei, sie wollten ja jetzt aus Firefly auch was Gezeichnetes machen über das.
Da wollten sie eine Fortsetzung als Animationsding machen. Das habe ich auch mitbekommen. Ich kenne aber Firefly gar nicht, aber vielleicht wäre es mal sinnvoll.
Du kennst Firefly gar nicht?
Nein.
Ich glaube, das ist right up your alley, würde ich sagen. Also guck dir das mal, das sind ja nur 13 Folgen.
Ja, okay. Ach, wieder so viele Tipps heute am Abend. Ja, wir haben ja genug Zeit. Ja,
Space Cowboys, ich bitte dich.
Ja, cool. Das
ist doch was für dich, oder?
Piu, piu, piu.
Ja, so ungefähr. Die fliegen mit ihrem Raumschiff durchs Weltall, aber transportieren irgendwelche Kühe. Also
muss ja auch jemand tun.
Ja, muss ja auch jemand tun, ganz genau.
Wenn man auf Kühe angewiesen ist. Ja, Tiere transportieren ist auch in dieser Folge ein Thema.
Stimmt, das war voll die Überleitung, habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, wir besprechen nämlich heute die 16. Folge aus der 4. Staffel Star Trek The Next Generation mit dem deutschen Titel Die Begegnung im Weltraum und dem Originaltitel Galaxy's Child.
Die Begegnung im Weltraum, da darf ich dazu mal sagen, ich meine, die machen eigentlich jede Woche nichts anderes als eine Begegnung im Weltraum.
Und wenn überhaupt, hätten sie besser das Begegnungen im Weltraum nennen sollen, weil wir haben ja zwei Stories, die mit Begegnungen zu tun haben. Und naja,
so ist das.
Der Originaltitel ist so ein bisschen wie so ein Hippie-Kind, ne? Meine Eltern waren Hippies, ich heiße Galaxy Child, also.
Oh mein Gott.
Die Story fängt ja eigentlich relativ normal an. Die Enterprise ist unterwegs zur Sternbasis 313 und nimmt irgendwelche Ausrüstungen für einen Transport ins Guernica-System mit. Und außerdem teasert der Picard in seinem Logbucheintrag an, dass sie auch einen besonderen Gast mit an Bord nehmen.
Was ich grundsätzlich erstmal dazu sagen wollte, war Sternzeit 44614,6.
Richtig, das gehört dazu.
Und ich habe den Eindruck, jetzt wollen sie uns aber echt verarschen, oder? Weil da sind drei Vieren drin, zwei Sechsen.
Du mit deiner Star Trek-Numerologie.
Ja, und es ist die vierte Staffel und es ist die 16. Folge. Das heißt also 4, 4, 6, also sie hätten nur 1/6 machen. Die wollen mich verarschen. Ich kriege jedenfalls Kopfschmerzen, wenn ich daran denke.
Ich frage mich so, wer das immer nachgehalten hat. Aber gut.
Ja, die hatten wahrscheinlich auch die Unterlage, wo ich unsere Bewertungen drauf aufschreibe, auf dem Schreibtisch.
Genau, so zum Abhaken. Ja.
Jedenfalls im Guernica-System sind da die Spanier hin ausgewandert oder
ja,
was?
Ja, vielleicht ist das so, gibt es bestimmt ganz tolles Essen da.
Ja, oder weiß ich nicht, hat der Pablo das gemalt oder ich weiß es nicht,
keine Ahnung. Auf jeden Fall holt sich der Picard den LaForge mal in seinen Bereitschaftsraum, um dem LaForge mal mitzuteilen, dass die Dr. Lea Brahms an Bord kommt und die ist uns ja nicht unbekannt.
Genau.
Die kam ja
der schon. Der so, die Lea kommt.
Ja, also der ist ein bisschen zu sehr aufgeregt an der Stelle. Also
die Lea, meine alte Freundin, die
ein bisschen
gesehen
zu freudig, genau, ja. Weil wir haben sie ja schon mal gesehen in der Folge, wo die von diesen zweidimensionalen Wesen eingefangen war, die Enterprise, glaube ich, nicht von der Stelle
war das die
kam.
Folge?
Oder nee, oder war, ich hab's gerade nicht.
War das nicht die Folge mit den komischen versteckten Generatoren, die Energie absaugen?
Ja, in diesem Asteroidfeld. Genau, da war das. Und da kamen sie nicht raus und da hatte sich ja irgendwie die Hilfe von der Lea Brahms auf dem Holodeck geholt und das ist ja dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und ein bisschen. Die sind sich näher gekommen, aber im Grunde
ganz
auch
kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen.
Ja, da hatten wir, glaube ich, auch schon Diskussion darüber, dass das so ein bisschen auch ChatGPT vorgegriffen hat und wie manche Leute psychologisch darauf reagieren.
Ja, also, und Deepfake-Geschisse und so.
Genau.
Ja. Ich find das so schön, wie der PK sagt von wegen, ja, die kommt jetzt hier vorbei, um mal anzugucken, was du mit dem Warpkern getrieben hast.
Genau.
Und da stelle ich mir an der Stelle dann so vor, wie der Geordi sie dann durch den Warpkern führt und sagt, oh ja, das hier ist unser Lachgaseinspritzer. willst du auch meinen Zug?
Ja, so ein bisschen, wie nennt sich das noch? Modding.
Ich fühle meine Finger nicht mehr.
Und hier habe ich Leuchtstoffröhren drunter gebaut oder LED-Streifen.
Ja. Auch wenn der dann sagt von wegen, I studied her designs for years und er macht vor Designs so diese Pause davor, wo man schon denkt, Stalker.
Ja, es ist ein bisschen unangenehm. Also, aber da er sich ja so freut, bittet der Picard den LaForge dann, die Dr. Lea Brahms dann doch im Namen der Enterprise im Transporterraum abzufangen und zu begrüßen. Ja. Er ist natürlich super erfreut darüber, dass er es machen darf.
Yay, die Lea!
Und er geht ja nochmal vorher ins 10 vorne und hat ein Gespräch mit Geinen.
Ja, direkt plus eins für die Folge, weil Geinen.
Ja, auf jeden Fall. Und da merkt man auf jeden Fall auch nochmal, dass Geordi überhaupt gar keine Distanz zu dieser Lea Brahms oder zu der Vorstellung von Lea Brahms hat, weil er freut sich halt so dolle darüber, die kennenzulernen.
Ja.
Und die Geinen hat schon so ein bisschen Bedenken da, was das angeht. Ne? Ja. Also
da wissen wir auch, welche Folge das war, weil sie reden ja über diese Booby-Traps, die da waren.
Das genau. Mhm.
Naja, jedenfalls, Gein macht sich schon so ihre Gedanken und sie guckt auch nachher so nach dem Motto, wenn ja, das also, mal gut geht.
Ja, der Jordi ist ja voll davon überzeugt, dass sie gute Freunde werden, er und die Brahms. Mhm. Ne, aber sie schon ist so,
ja. Wahrscheinlich hat sie im Gegensatz zu ihm mal das ganze Dossier gelesen, wo drin steht.
Ja, aber grundsätzlich... Weißt du, was der Riker kann, kann der Geordi ja auch mal ausprobieren. Also so gesehen ist das ja was auf dem Holodeck passiert. Ne? Aber er sollte sich, also ich glaube, sie will ihm eigentlich schon klar machen, er sollte sich da jetzt erstmal nicht so viel vorstellen.
Ja, vor allem, wenn er schon so drauf besteht, so I don't necessarily expect anything romantic here, dann...
Ja, hat er trotzdem schon drüber nachgedacht.
Ne? Ja, ne? Also
genau. Ja, und er kriegt dann auch schnell die kalte Dusche, weil als er dann die Brahms im Transporterraum abholt.
Sprechrolle für die Transporter-Ensign übrigens.
Ja, genau. Da sagt er ja auch so flapsig einfach Hi, als sie da ankommt. Und schwenkt dann den offiziellen Modus um. Aber sie ist auch überhaupt nicht bereit, eigentlich mit ihm zu sprechen, weil sie weiß schon, was er getan hat. Also zumindest, was sie mit der Maschine gemacht hat. Ich weiß, was du letzten Sommer mit meinen Triebwerkskonstruktionen gemacht hast.
Genau.
Ja, und sie wirft ihm halt direkt vor, dass er das alles verfuscht hätte, ne? Und damit gehen wir dann in den Vorspann. Ich weiß nicht, wie sie sich informiert hat oder woher sie schon weiß, wie die ganzen Konfigurationen sind, weil sie ist ja hinterher immer auch sehr erstaunt. Sie machen ja dann den Rundgang durchs Maschinendeck und da muss der Geordi ihr ja umfangreich erklären, was er da für Triebwerksmodifikationen vorgenommen hat, warum das Materie-Antimaterie-Verhältnis jetzt anders ist.
Wo wir doch gelernt haben, dass das immer 1:1 sein sollte.
Ja, da war was, ne? Stimmt.
Da war mal was, ja. Ja, aber der Wesley ist ja nicht mehr auf dem Schiff, der kann ja nicht mehr widersprechen.
Stell dir mal vor, der wäre noch dabei gewesen als der kleine Klugschwätzer. Es ist halt alles Mögliche, ist halt anders gemacht worden und der Geordi hat halt sein eigenes System, was so einen Austauschplan für die Hauptkomponenten angeht, wo sie dann sagt, das ist aber nicht vorschriftsmäßig und es ist halt wirklich so, das Spannungsfeld zwischen dem praktischen Ingenieur und der theoretischen
Konstruktionsingenieurin.
Ja. Es hat so ein bisschen was von, aus meinem Erfahrungsbereich, vom Artdirektor und Mediengestalter, wo dann die Scheiße vorgelegt bekommst, woraus du dann irgendwie eine Nachtigall machen sollst. Ne?
Also, das ist so das übliche Kunden-Endanwender-Problem, das man auch als Informatiker hat. Die stellen sich immer vor, die kriegen da die eierlegende Wollmilchsau und eigentlich, man kann halt auch nur mit Wasser kochen. Ne? Das geht halt nicht anders.
Und es ist auf jeden Fall, es zeigt sich hier so ein klassisches Tauziehen zwischen Theorie und Praxis. Ne?
Überhaupt, kommt mir das eigentlich nur so vor oder kommt sie in dieser ganzen Einführungsszene so ein bisschen vulkanisch rüber? Ich habe so den Eindruck, so ein bisschen emotional kühl und technisch und sie hat auch diese silberne Klamotte so an, die so ein bisschen metallisch abweisend wirkt, reflektiert alles.
Schon fast romulanisch.
Alles an mir ab. Ja, genau. Also es ist so.
Ja, sie ist vom Typ her ist sie da eher was unterkühlt, aber es spricht sie ja später auch noch an, wenn die beiden da ein Date haben, in Anführungszeichen.
Date. Ja, mit Geordi.
Währenddessen informiert Data Riker auf der Brücke.
Oder A-Plot?
Das habe ich mich auch gefragt.
Was ist hier eigentlich A-Plot und B-Plot?
Also für mich ist der A-Plot die Geschichte von Geordi und der Brahms.
Ja, gut, so habe ich sie auch.
B-Plot. Ja, hast du schon richtig. Auf jeden Fall, der Data informiert den Riker auf der Brücke, dass die Sensoren im nahegelegenen Alpha-Omikron-System, das von der Sternflotte noch nicht erforscht ist, Alpha-Omikron, auch wieder so ein Name.
Ja, also erst Guernica und dann Alpha-Omikron. Also irgendwie konnten die sich gerade nicht einig werden, ob sie den Dingern jetzt einfach griechische alphanumerische Bezeichnungen geben oder spanische Bürgerkriegsstätten.
Auf jeden Fall fangen sie dort ungewöhnliche Messwerte aus diesem System. Und
alle auf der Brücke so, yay!
Ja.
Phänomen der Woche!
Ja, wir haben ja was zu tun. Da sind auch relativ viele Blauhemden hinter auf der Brücke, an Wissenschaftlern und sowas.
Die wollten auch mal was zu tun kriegen.
Ja, und dann beschließen sie halt der Sache nachzugehen, weil sie ja anscheinend noch genug Zeit haben und ihrem Zeitplan voraus sind, was auch komisch ist, dass sie Zeit für sowas haben. Währenddessen versucht der LaForge schon mal ein bisschen die Wogen zu glätten und sagt der Brahms halt, dass er eigentlich keinen Grund gibt, jetzt irgendwie zu streiten und dass sie alle im selben Boot sitzen. Ne? Und um ein bisschen besseres Verständnis zu erreichen, schlägt er halt vor, sie noch ein bisschen herumzuführen und ihr die vorgenommenen Anpassungen zu zeigen.
Fangen wir doch mal mit der Lithiumkammer an. und schaltet den Warp-Antrieb aus. Und auf der Brücke fragt der Riker sich, warum er plötzlich nur noch Impuls fliegen kann.
Ich fand das auch ein bisschen diese Parallelität. Komm, wir fliegen mal dieses System und gucken uns das Phänomen an. Und unten auf im Maschinenraum wird erstmal der Antimaterie-Reaktionskammer abgeschaltet. Wo ich mir auch denke, hätte das nicht mal vorher anmelden müssen oder so?
Ja,
das war so ein bisschen nicht. Kontinuitätsproblem, finde ich eigentlich auch. Ja, dann schauen sich halt auch die Dilithium-Kristallkammer an und ihr fällt auch sofort auf, dass die Ausrichtung von den Kristallen von der ursprünglichen Planung abweicht. Und LaForge sagt dann so, ja, das müsste sie ja eigentlich wissen. Dann sagt sie so, woher soll ich denn das wissen? Wo er dann sagt, ja, stimmt, das kannst du ja gar nicht wissen.
Das habe
ich ja nur mit deinem Hologramm besprochen.
Warte, bis sie das rausfindet, Mensch.
Und sie fragt dann halt auch, wie er denn auf diese Modifikation gekommen wäre, weil theoretisch ist das eine Idee, die sie wohl schon für die nächste Raumschiffklasse auch vorgesehen haben, wo er dann auch so ein bisschen rumdruckst, ja, auf die Idee bin ich nicht alleine gekommen, aber naja, wenn man nach praktischen Lösungen sucht, dann kann es auch schon mal sein, dass man den theoretischen Ingenieur auch mal zuvorkommt und schon Sachen entwickelt, die sozusagen parallel.
Also Jordi ist in dem Fall, also so ein richtiges kleines, so ein Abstauber.
Insgesamt ja, aber ich finde, das kommt ja noch schlimmer eigentlich.
Vor allen Dingen, aber ich finde auch schön, wie sie guckt, so als sie fragt, so who told you sozusagen, wer war das? Wer hat da geplappert? Das wollte ich doch selber erst.
Ja, stimmt. Obwohl es aber interessant ist, dass er anhand der ganzen Datenlage, die er dann auf dem Holodeck hatte, zusammen mit ihrem Hologramm und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann trotzdem selber sowas entwickeln konnte. Das ist ja eigentlich schon...
Spricht
für die Technologie an Bord, würde ich mal sagen.
Ja, einfache Extrapolation.
Ja, mehr oder weniger. Ja, und dann schlägt der Jordi halt vor, dass sie sich irgendwie so eine Art Agenda setzen, um zu besprechen, was sie zu tun haben. Und das könnte man doch abends beim Abendessen zusammen machen. Ne? Und
ganz genau. Wir machen das jetzt zusammen beim Abendessen.
Genau, und der LaForge erzählt
so ihr
halt,
er
könnte ganz tolle Fungili machen.
Was auch immer das sein mag. Das habe ich auch aufgeschrieben. Was ist das?
Das habe ich auch.
Dann habe ich danach gegoogelt und habe ich festgestellt, das gibt es tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich für diese Folge erfunden worden und es hat irgendjemand ein Kochbuch geschrieben, ein Star Trek Kochbuch und da steht das drin. Da gibt es dieses Rezept.
Was ist es? Weißt du es?
Naja, so genau habe ich es dann nicht als Nudeln mit irgendwas, keine Ahnung.
Nudeln mit Pilzen oder was?
Wahrscheinlich, ja.
Ich dachte vielleicht Nudeln aus Pilzen. Was soll denn Fungili sonst sein?
Das möglich wäre es.
Naja,
ich hätte es durchlesen sollen tatsächlich.
Er wusste ja, dass es ihr Lieblingsgericht ist. Ne? Das ist ja voll.
Ja, woher wohl?
Ist voll manipulativ und sie so, oh ja, ich liebe Fungili.
Warte, bis die rauskriegt, was der auf dem Holodeck treibt.
Ja, das ist so eine richtig manipulativ und wo er dann sagt, ach so, ja, das ist ja interessant. Ja.
Das ist schon irgendwie so die dritte oder vierte Stelle in dieser Folge, wo ich den Jordi anschreien will, jetzt erzähl's ihr endlich, sag's ihr, je länger du wartest, desto schlimmer wird das.
Man hätte das doch ganz harmlos verpacken können.
Ja.
Ich meine, der Auslöser war ja, dass er zur Leichtigkeit, daran zu arbeiten damals, halt sich die dazugeholt hat, weil es natürlich eine Interaktion einfacher ist. Hätte man doch auch so verpacken können.
Und der Computer halt sie so dargestellt und ihr so diese Persönlichkeit gegeben, dass er gar nicht anders konnte als...
Ein paar Sachen sind natürlich fragwürdig da dran, aber...
Ein paar Sachen.
Aber generell hätte er es anders verpacken können, tatsächlich.
Ja, wie gesagt, er hätte jetzt eigentlich genügend Gelegenheiten gehabt, ihr mal zu beichten. Ich habe mich jetzt eben verplappert, weil...
Ja...
Oder so.
Ja, aber er ist nicht bereit dafür, anscheinend das zu sagen.
Ja, aber sie guckt auch schon so nach dem Motto, irgendwas ist hier faul im Staate Dänemark. Irgendwas stimmt hier nicht.
Ja. Die Enterprise erreicht dann irgendwie das Alpha-Omikron-System auch ohne Warp-Antrieb. Wahrscheinlich einfach nur mit dem Restschub oder so. Ich weiß nicht genau.
Die haben das ja nur so für 2 Sekunden ausgeschaltet. Vielleicht hatten die noch, weiß ich nicht, die Dinger waren geladen und dann fliegt das Ding von alleine weiter.
Ganz, ganz seltsam. Und bei der Ankunft, wo sie diese ungewöhnlichen Energiewerte aufgefangen haben, sind sie halt an so einem Gasriesen und dort entdecken sie dann ein Objekt im Orbit dieses Planeten. Und es stellt sich auf jeden Fall raus, dass es sich bei diesem Objekt nicht einfach nur um irgendwas Lebloses handelt, sondern dass es wohl offensichtlich eine weltraumgebundene Lebensform ist. Also irgendwas, was so zwischen den Sternen hin und her wabert. Der Captain ist total fasziniert davon, dass das so ein Wesen halt leben kann. Ja, und kommt dann ja auch gerade die Troy auf die Brücke und... er spricht sie halt da direkt drauf an, von wegen, dass es doch unfassbar wäre, dass es in den Weiten des Weltraums solche Wesen geben kann.
Ist das nicht toll hier?
Ja.
Also so schöne Lebewesen.
Er ist total angetan auf jeden Fall von der ganzen Sache.
5 Minuten später, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Soll ich jetzt an der Stelle erwähnen, dass sie diese komischen Aufkleber in ihrer Klamotte hat, wo ich denke... Was hat sie da?
Hättest du mich nicht darauf hingewiesen, hätte ich es gar nicht gesehen. Aber das Recht, das sieht aus,
ja, ich habe so an der Stelle das Bild angehalten, weil ich was aufschreiben wollte. Und dann habe ich festgestellt, was hat die da in ihrem Dekolleté kleben?
Ja, die Troy hat ja diesmal wieder ihr blaues Luftiges an. Ja. Diesmal ist es eins von den 3 bis 5 Kleidern, die sie so zur Verfügung hat. Und da hat sie wirklich aus, hätten sie ihr die Nippel abgeklebt, ne?
Ja, weil sonst geht's nicht in die Syndication oder ins Nachmittagsprogramm oder was nicht.
Das erinnert mich daran, wie ich mal auf dem Open Air war und ein komisches T-Shirt anhatte. Da musste ich mir auch Pflaster auf die Lippe kleben, weil das sonst so wehgetan hat beim Rumhüpfen.
Ich dachte, das macht man beim Marathonlaufen über das.
Ja, es ist ja ähnlich, aber das T-Shirt war komisch und dann hat das geschubbert. Naja.
Ja, jedenfalls. ich habe dann nachher mit meiner Frau mal darüber diskutiert und sie meinte, das liegt vielleicht einfach am Kostümschneidern. Das kann sein, dass die ja wahrscheinlich irgendwelche Kissen oder was eingebaut hatten, damit, weil das ist ja alles so. Weiß ich nicht, auf Körperenge geschnitten.
Ja, das möglicherweise, ja, festgeklebt.
Ja. Naja. Sowas, ja. Wenn es anders nicht hält, dann doppelseitiges Klebeband oder so.
Naja, warum nicht auch? Ich meine, wenn die ganze Bühne schon aus Sperrholz ist, dann müssen auch die Kleider festgeklebt werden. Das ist so zum Anklipsen wahrscheinlich hinten.
Naja. Ach, auch die Anson Rager oder wie heißt die?
Die an der Navigation sitzt, ja.
Die hat auch eine Sprechrolle. Das ist wieder eine Folge, in der die ganzen Ansons Sprechrollen haben.
Ja, kann man ja mal machen. Vielleicht war gerade Geld da.
Ja, wenn sie den Wesley nicht mehr bezahlen müssen.
Ja, stimmt wahrscheinlich. Während das Schiff dann die Kreatur analysiert, die sie ja gefunden haben, tastet diese anscheinend auch das Schiff ab, wo der Worf erstmal schon mal sagt, so besser Schutzschilde hoch und der Picard, wir haben das untersucht, dann dürfen die das auch, ne?
Ja, also Prost.
Aber das ist dann das Problem, dass dieses Wesen anscheinend irgendeine Art von Energiefeld auslöst, was dann die Enterprise in so eine Art Energiedämpfungsfeld hüllt.
Jupp.
Die versuchen sich daraus zu befreien. Das Problem ist aber halt, dass anscheinend unter den Umständen es keine Möglichkeit gibt, ein Warpfeld aufzubauen und die auch da nicht wegkommen können.
Ja, der Warpkern ist ja auch gerade abgeschaltet.
Ja, dumm, ne? Richtig dumm. Aber egal. Die Situation spitzt sich dann halt so zu, dass der Bordcomputer dann meldet, dass es rapide ansteigende Strahlungswerte gibt und die tödliche Dosis dann innerhalb von wenigen Minuten oder einer Minute sogar erreicht ist.
Hauptsache Zeitdruck, haben sich da die Schreiberlinge gedacht.
Welcher aber dann auch schnell wieder nachlässt. Ne? Also sie beschießen ja dann doch dieses Wesen, um irgendwie dem etwas entgegenzusetzen.
Er hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Jetzt eben war er doch so begeistert von der armen kleinen Lebensform und jetzt wird sie abgeknallt.
Ja, ich meine, die 1000 Leute an Bord oder dieses eine Lebewesen, da muss wahrscheinlich Abwägungen treffen. Und es war halt noch nicht mal ein großer Schuss von Bug, aber trotzdem hat es dazu geführt, dass dieses Lebewesen halt kein Lebewesen mehr ist.
Wie überlebt das da eigentlich in diesem verkackten Planetensystem. Ich meine, so ein kleiner Phaserstoß.
Meistens wird es wahrscheinlich nicht beschossen, deswegen überlebt.
Ja, aber wenn ich jetzt mal überlege, dieses Viech kann irgendwelche Blitzel, so Sith-Blitze abschießen.
Ja.
Und ich nehme ja mal an, dass normales Verhalten unter dieser Spezies ist untereinander, dass die manchmal auch selber sich mit solchem Zeug beballern und beharken. Und
so wie so Steinböcke, die mit den Köpfen gegeneinander
laufen. Ja, sowas, denke ich mir. Und ich weiß nicht, ob das dann so sinnvoll ist, wenn die dann direkt von einem kleinen Phaserschuss... Nicht gute Evolution. Nein,
vielleicht haben sie es ja doch falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall, it's dead. Ja.
Jim, ja.
Ja. Und da ist dann der Picard aber auch so gar nicht begeistert von. Also emotional extrem angefasst tatsächlich. Also das ist ja fast ein größeres Trauma für ihn als die Entführung durch die Borg, habe ich das Gefühl.
Ja, ist ja total fertig. Er sitzt da richtig scheiße da. Der sitzt so da, als würde er denken, vielleicht hatte der Q doch recht und wir sind eine Savage Race.
Und ja, so ein bisschen kommt das rüber. Ne? Und ausgerechnet die Troy sitzt dann neben ihm und sagt so, aber das ist doch alles,
hält ihm das Händchen,
ist doch alles konform von Sternenflottenregeln. Das ist alles in Ordnung.
Ich wäre aber trotzdem angepisst.
Ja, ja, sicher. Also sie muss ihm halt irgendwie ein bisschen gut zureden. Und Picard hat gerade so gar keinen Sinn für und möchte sich dann in seinen Bereitschaftsraum zurückziehen, wo Data dann erwähnt, dass anscheinend aus der Lebensform noch Energiesignale empfangen werden und es möglicherweise noch irgendwas an Leben gibt da drin.
Was ich noch so schön fand an der Stelle ist, erstens, dass der Data so ganz offensichtlich trocken vor sich hin labbert und dann am Ende sagt, I believe it's dead, Sir. Ja, danke, Data, das haben wir gemerkt.
Ja, Picard, das ist tot jetzt. So ein bisschen vorwurfsvoll? Nein, aber ja.
Ja. Hm. Naja, und das andere, was ich noch anmerken wollte, ist, dass die Troy irgendwann mal so gegen Mittag aus dem Bett aufgestanden ist und dann auf die Brücke kommt. Ja. Merkt das hier einer? Nö. Ich hatte eigentlich angenommen, dass im 24. Jahrhundert noch Pünktlichkeit so eine militärische Tugend ist oder sowas.
Ihre Schicht gerade angefangen. Das ist ja auch.
Wer weiß, also die hatte vorher Kundschaft, das kann natürlich sein.
Das kann sein. Oder musste sich noch ihr Kleid festkleben. Ja, Doppelklebeband hat nicht so richtig gehalten. Oh Gott.
Da hat die sich selbst an die Wand getaped oder so.
Ja, genau. Gott, komplett an die Wand getaped.
Hilfe, holt mich hier raus.
Was das unser Psychologenkollegen so macht, also keine Ahnung. Ja.
Scheiße, ich stelle mir das so bildlich vor, wie die da blöb an der Wand klebt.
Ja, ja, das ist ein schönes Bild.
Oder an der
Bild.
Decke, oder? Wenn Junggesellen anfangen, ihre Unterhosen zu verstecken, dann ist was im Busch.
Ja, also es ist echt, wie der LaForge dann in seinem Quartier ist und sich auf das fachliche Gespräch am Abendessenstisch mit der Lea Brahms schon vorbereitet. Klar. Das ist schon eine Wonne anzusehen. Erstmal seinen lustigen, gemütlichen Pulli, den er anhat. Ja. Hat so ein bisschen was von Cliff Huxtable vielleicht.
Ja. Das war ja auch die Zeit.
Das stimmt. Ja. Und dann hat er diese lustige Diskussion mit seinem Computer, von wegen das Licht auf die richtige Einstellung.
Welche Musik?
Das ist aber auch wirklich ein Vorgriff auf unsere heutige Zeit. Das ist ja das Tolle an Star Trek, dass die immer Sachen hervorbringen, wo man jahrzehntelang nicht glaubt, dass das irgendwie mal eine Sache wird. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich hier mit Siri diskutieren muss, über wie die Lampen richtig eingestellt sind, ob die überhaupt funktionieren oder das kann ich so nicht machen. Also so, es ist so...
I'm sorry, Dave, I can't do that.
Ja, ja, genau. Es ist wirklich so. Das ist interessant, wie das doch so eine Parallele zum realen Leben heute ist, nach 40 Jahren so ungefähr. Ja. 35 Jahren, wollen wir nicht so sein.
Weil wir dem Versuch zu erklären, den Computer zum Matter of Mood oder irgendwie sowas.
Ja, das ist auch total bescheuert, statt einfach zu sagen, stellt auf 30% oder so.
Ja. Fangen wir mal bei 30 an und dann machen wir ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, passt schon.
Obwohl, bei dem Computer könnte man natürlich anfangen, mit ihm zu diskutieren, weil der halt ein bisschen mehr kann als Siri. Ich hoffe, es hört mich gerade nicht, aber gut. Dr. Brahms trifft dann auch pünktlich ein und ist dann auch etwas erstaunt, dass es so inoffiziell wirkt, weil er halt
changed.
Dass er sich was Gemütliches angezogen hat.
Weil sie kommt immer noch in diesem silbernen Dingsbums da an.
Ja, und man denkt sich so, ja, ich meine, ist jetzt auch nach der Schicht, dann ist das ja vielleicht auch nicht so ungewöhnlich, dass er jetzt nicht irgendwie seine Uniform anhat. Aber naja.
Ja, und ich frage mich vor allen Dingen, ist die völlig ohne Koffer? Ja, offensichtlich ist sie ohne Koffer auf der Transporterplattform erschienen.
Sie hat noch ein zweites Kleid hinterher.
Ja, sie hat noch ein zweites Kleid hinterher. Da habe ich mich dann an der Stelle mal gefragt, wo kommt's her? Weil hat sie sich das da jetzt repliziert oder was? Oder?
Das ist ja auch nur machbar. Also es wäre nicht ungewöhnlich.
Ich weiß, wie das funktioniert. Ich stelle mir das. Das ist eigentlich ganz logisch. Die haben bestimmt immer so einen USB-Stick dabei und immer überall, wo die herkommen, stecken die den in den Replikator ein. Der macht das Kleid oder die Klamotte, die man haben will. Man steckt die alte Klamotte da rein und die wird wieder auf dem USB-Stick gespeichert. Und dann kann man praktisch, muss man keinen Koffer mehr haben.
Ja.
Die ganze Zeit mit dem Stick durch die Gegend latschen und hier sind meine Klamotten drauf.
Das
und meine Medikamente. Und das weiß ich nicht.
Das ist durchaus, das macht mal Sinn.
Das ist eigentlich gar nicht so dumm, oder?
Nur Laxana Troy macht das nicht. Die hätte mal einen schweren Koffer dabei, weil die Sachen wahrscheinlich.
Die hat ja auch einen Diener, ich meine.
Ja, die Sachen sind wahrscheinlich alle so toll gearbeitet, das würde ein Replikator nicht hinkriegen, die so toll
Aber das ist echte Seide. Das ist
natürlich sinnig. Ich meine, du musst ja nicht deine eigenen, aber wenn du deine eigenen Favoritenklamotten haben willst, weil die nicht immer dabei haben willst, dann liest du die einmal ein, packst die auf den Stick und kannst den immer überall replizieren. Und wieder zurücktun, wenn du nicht mehr brauchst. Ist ja alles.
Wenn du deinen Stick verloren hast, ist das so, als müsstest du dir, weiß ich nicht, keine Hoffnung, hast du ein Backup in der Cloud oder so.
Ist so, als wenn der Koffer auf dem Flug verloren gegangen wäre, ungefähr. Ja, das ist aber eine interessante Idee, tatsächlich. Aber es macht
Sinn. Mein Pad mit den Klamotten ist weg.
Das wiederum sind so Sachen, die sie nicht bedacht haben. Das ist ja natürlich eine coole Idee, aber es ist so. Was sind die Konsequenzen aus dieser ganzen Technologie? Warum sollte man
sich jetzt ein Patent drauf anmelden, falls in den nächsten 10 Jahren mal jemanden
Replikator findet? Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen, dass das jemals passiert. Zumindest nicht innerhalb der nächsten 500 Jahre.
Du meinst, wir bomben uns eher irgendwie in die Steinzeit zurück, bevor wir sowas kriegen?
Das ist einfach technisch wirklich nicht möglich.
3D-Drucker, ich meine, muss ja jetzt kein Replikator in dem Sinn sein, aber du kannst ja mit dem Auflösen von den Sachen wird es dann wieder schwierig.
Du meinst wirklich einen 3D-Drucker auf submolekularer Ebene?
Vielleicht, so in die Richtung.
Ich finde es schwierig, aber gut.
Schwierig, aber gut. Das ist genau
schwierig
die Aussage.
Schwierig ist auch der Anfang des Gesprächs von den beiden, wo der Jordi so ganz creepy meint, ja, ihr Haar, ihr sieht sich ja ganz anders aus.
Als wann?
Als wann, fragt sie dann auch so. Ja, und er so, ja, als in den Einträgen des Sternenflottenverzeichnisses, wo ich mich auch frage, warum werden da Frisuren erwähnt? Ist das wichtig? Aber na gut.
Es gab halt ein Bild von ihr. So
ja, aber Motto. Es ist ja...
Wie der Autor hinten auf dem Rücken vom Buch auch drauf ist, gab es halt ein Bild. Frag mich nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall schon, dieser Gesprächseinstieg ist schon ein bisschen
ich sag
creepy
nur, warte, irgendwie. Bis sie rausfindet, sag ich nur.
Ja, und sie kommen aber auch schnell eigentlich auf eine Art Konsens, was, also sie ist jetzt auch ein bisschen zugänglicher an der Stelle und sagt so, ja. Sie weiß, dass sie halt eine schwierige Person ist. Und dass sie halt lieber mit Maschinen zu tun hat als mit Menschen und dass sie oft sehr besitzergreifend wirkt, wenn es um ihre Triebwerkskonstruktionen geht. Und der Jordi natürlich total verständnisvoll, der weiß, wovon sie redet, ne?
Ja.
Sagt dann so, ja, er versteht das voll und ganz, weil es ist halt so, als wären es wie die eigenen
und jetzt
Kinder.
Wird's
ne?
So richtig creepy nach dieser Stelle.
Aber ich finde auch interessant, also ich weiß nicht, ich möchte jetzt keine Vermutung anstellen, also oder Diagnosen, aber so wie die Dr. Lea Brahms das so rüberbringt, dass sie lieber dass sie besser mit Maschinen umgehen kann als mit Menschen, ist sie vielleicht auf dem Spektrum? Also ist sie
möglich.
Aber welcher Wissenschaftler ist das nicht? Und ich meine, für wen ist denn diese Serie überhaupt gemacht worden, wenn nicht für
Ich rede auch lieber mit meinem Computer als mit anderen Leuten, weil andere Leute sind halt scheiße. Es führt kein Weg dran vorbei.
Ja, manchmal.
Gehst raus, triffst du wen?
Auch nicht gut. auch wieder scheiße. Ja, nee, aber ja, es kommt mir so ein bisschen vor. Also, sie ist schon so ein bisschen angelegt, wie du auch selbst schon gesagt hast. Sie ist ja am Anfang auch sehr, vulkanisch, ne? Also,
ja, so ein bisschen. Ja.
Sie ist.
Maschinisch, maschinell.
Sie ist
jetzt
kein Partymensch auf jeden Fall. Sie ist eher am Tüfteln. Das ist auf jeden Fall
so
schon mal klar.
So sieht's aus. Ja, aber trotzdem, also das, was jetzt folgt, das ist, finde ich, so halt so besonders creepy irgendwie.
Genau, also er weiß ja schon eigentlich, was sie sagen will. Er nimmt
ja
dieses Wort aus dem
Mund.
Er nimmt ihr
das vorweg, alles, was sie sagt. Und sie guckt auch schon so komisch. Wie gesagt, immer so nach dem Motto, irgendwas stimmt hier doch nicht.
Ich
finde das relativ gut gespielt von ihr auch, dass sie dieses leicht subtil irritierte Gesichtsausdruck, den sie immer zwischendurch hat. Also nach dem Motto, was geht hier ab? Woher weiß der Mann die Sachen?
Naja, es ist echt... Natürlich eine seltsame Situation dann für sie auch. Und bevor der LaForge überhaupt das tolle Fungilli-Abendessen holen kann, unterbricht sie und sagt, dass sie es eher für angebracht hält, das Ganze eher in so einem professionellen Umfeld weiterzuführen und geht dann auch. Ja, was man irgendwie verstehen kann von ihrer Seite aus. Aber der Jordi ist halt etwas enttäuscht.
Ja, es steht da so ein bisschen cockblockt rum. Mittlerweile im B-Plot.
Genau, Data, Riker und Picard analysieren auf der Brücke die neuen Energiewerte des Wesens und schließen daraus, dass anscheinend, also das dauert aber auch mindestens 3 Sätze zu lang, dass sie darauf kommen, dass das Wesen schwanger war.
You killed a pregnant mother, you monsters.
Ja, das ist alles ganz traurig. Ich meine, das ist für einen Picard wirklich das Trauma schlechthin.
Aber
das
hallo.
Erklärt auf jeden Fall aber auch, warum dieses Wesen so angriffslustig war, weil es im Grunde so im Mutterverteidigungsmodus war.
Ja, das ist wie wenn man der Rotte Wildschweine im Wald begegnet und die haben die Frischläge dabei, da sollte man auch möglichst auf den Baum klettern.
Dementsprechend setzen sich der Worf, Dr. Crusher, Troy, Riker und der Picard auch mal zusammen in der Beobachtungslounge, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Und Dr. Crusher vermutet halt, dass sich das Kind möglicherweise nicht aus dem Körper des Elternteils befreien kann, weil... Das hätte wahrscheinlich noch ein bisschen, wäre vielleicht wie so eine Art Frühchen. Und man weiß ja nicht, ob das jetzt wie so ein Vogelei ist, aus dem es sich befreien kann. Sie stellt halt nur Vermutungen an. Sie weiß ja nichts über diese Physiognomie von diesem Tier.
Nein,
ne?
Ich habe so den Eindruck, dass sie der Meinung ist, so ein großes Hypospray habe ich nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Hypospray von der Größe einer Warp-Gondel müsste es sein. Ja, und sie schlägt halt vor, einen Kaiserschnitt zu machen.
Was mich wieder auf das Thema zurückbringt, wenn es im 24. Jahrhundert noch Schwangerschaften gibt und einen Transporter.
Ja, warum beamt man das Kind nicht da raus?
Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand das noch freiwillig über sich ergehen lassen würde, oder? Ich weiß das nicht.
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist das so wie mit natürlicher Geburt. Vielleicht möchte man einfach, also,
ja, weiß doch, ja, vielleicht, wie
das manchmal
ja
so ist, keine Ahnung.
Wir sind ja auch so drauf, von wegen, das Essen aus dem Replikator schmeckt immer so scheiße. Wir möchten wieder echtes Dingsbums essen, Gemüse, keine Ahnung.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Transportertechnologie, weiß ich nicht, vielleicht darf man erst ab 16 mit dem Transporter transportiert werden oder so.
Ja, also, kann natürlich auch sein.
Ja, und entsprechend Kaiserschnitt schlägt der Wrecker natürlich vor, den Schiffsphaser wie ein Skalpell zu benutzen. Piu-piu. Woraufhin der Worf mal wieder Sicherheitsbedenken hat, weil das
Wer weiß, was da rauskommt.
Das Elternteil war schon so aggressiv, er weiß, wie das Kind ist, was da rauskommt. Mhm. Aber der Picard
der kennt so, das ja, von zu Hause, Kinder sind extra scheiße. Genau. Der hat ja auch so was Kleines jetzt rumlaufen.
Ja, Picard meinte so, ja, aber immerhin, ich meine, sie haben das Elternteil getötet, dann sollten sie wenigstens für das Überleben des Kindes irgendwie sorgen. Dafür sind sie ja verantwortlich.
So ein bisschen.
Und dementsprechend werden sie mit diesem Plan weiterverfahren.
Mhm.
Es ist dann der nächste Morgen und
guten Morgen, Sonnenschein!
Super Stimmung im Maschinenraum.
Ja.
Die Dr. Brahms und Della Forge gehen halt eine Liste von Unstimmigkeiten durch, die sie bei der Triebwerksmodifikation festgestellt hat. Und um sich da ein besseres Bild von zu machen, müssten sie aber halt mal in die Jeffreys-Röhren rein. Was das erste Mal ist, dass wir eine Jeffreys-Röhre sehen.
Es ist von ihr das erste Mal, dass die Frau sich endlich umzieht, weil ich meine, es ist ja jetzt mindestens der nächste Tag und sie hat immer noch die gleiche Klamotte an. In Engineering hat sie immer noch das silberne Ding an, aber dann gehen sie in die Jeffreys Tube und dann haben sie diesen Overall.
Diese Ocker-Overalls, ne, haben sie an. Mhm, genau.
Und weil da ist schmutzig oder sowas.
Keine Ahnung. Also das ist das erste Mal auf jeden Fall, dass sie in der Jeffreys-Röhre sind. Und als sie dann da drinnen sind, bemerkt die Brahms dann auch sehr schnell, dass der Klang der Triebwerke nicht stimmt. Und
ja, das ist unser Lachgaseinspritzer, der hängt da an der Decke.
Ja, genau. Der gibt immer auch einen extra Boost. Ja, es ist dann irgendwie so ein Gerät, was er dazwischen gebaut hat, was anscheinend ein Mittelbereichsphasenregler ist. Whatever. Und die
Star Trek-Schreiberlinge immer mit ihren Phasen. Das Thema hatten wir ja schon mal.
Ja, Phasen
immer wenn
sind
irgendwas,
toll.
Dann müssen Phasen angepasst werden. Und ich denke mir immer, was für Phasen passt ihr an?
Ja, wenn du verschwindest, bist du außer der Phase. Das ist doch klar.
Das ist alles so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall ist sie total fasziniert davon, von dieser technischen Verfeinerung und meint dann auch zum LaForge, dass er eigentlich das doch irgendwie als wissenschaftliche Arbeit rausbringen müsste, wo er meint, ach, er wäre nicht so ein guter Schreiber.
Maybe we could collaborate? Er macht ja wieder so eine Pause davon.
Ja, wo ich mich aber auch frage, muss das nicht so protokolliert werden in irgendeiner schriftlichen Art und Weise, wenn er sowas macht? Also,
ja, im Buch steht es ja drin, sonst, ne, also.
Ja, also keine Ahnung, was das, warum das jetzt ein Problem ist.
Er wird ja wohl ein Engineering-Logbuch führen.
Ja,
ich denke, das ist ja nur offiziell.
Es muss jetzt keine Prosa sein, also muss jetzt keine Gedichte über den Mittelbereichsphasenregler schreiben.
Ich wollte gerade sagen, heute habe ich einen Mittelbereichsphasenregler an den Warpkern angeschlossen. Das war ein schöner Tag. Ja, genau.
Ja, er sagt ihr halt, ja, wir könnten ja zusammen schreiben, zusammenarbeiten, weil es ist ja wohl eine
Tell her now.
Ja, es ist ja eine ihrer Stärken zu schreiben, wo die Brahms dann auch so sagt, sag
wieder
mal,
dieses Gesicht.
Was ist hier eigentlich los?
Genau.
Ich habe das Gefühl, du weißt irgendwie wesentlich mehr über mich als gebührlich
ich
wäre.
Über dich, genau.
Ja, und
ist ja auch ein Cyberstalker mit Deepfake-Capabilities. Hallo?
Ja, irgendwie schon. Und er sagt dann so, ja, ganz ehrlich, und lügt dann dreist.
Ja, aber so richtig.
Und behauptet, er habe halt ihre Arbeit so bewundert und hätte sie jahrelang studiert und wäre ein ganz großer Fan von ihr und hätte sie eh schon immer gerne kennenlernen wollen. Ja, und
dann kommt
die irgendwie
Bombshell
so durch, dass er halt auch mehr sich für sie interessiert als nur eine Freundschaft, sondern auch vielleicht mehr als eine Freundschaft,
ja,
wo sie dann
so groupie,
sagt,
ne?
Ja,
irgendwie.
Wenn sie doch so viele Informationen über mich gesammelt haben, müssten sie eigentlich wissen, dass ich verheiratet bin.
Wap. Genau.
Das wusste LaForge anscheinend nicht.
Ja, das hat der Computer ihm halt nicht gesagt.
Ja, das ist peinlich. Dumme Situation für ihn auf jeden Fall. Ja, auf der Brücke wird der Plan in die Tat umgesetzt. Die Crew führt eine Prozedur durch und macht halt mit dem Phaser einen Schnitt in den toten Körper dieses Wesens.
Piu.
Und es Piu. Kommt dann auch eine kleinere Version daraus.
Oh, das süß.
Ja, wo ich mich aber auch frage.
Es hat die Augen vom Papa.
Es hat überhaupt gar keine Augen. Es sieht aus wie ein Stück Auster oder sowas. Ich weiß nicht, was das überhaupt darstellt. Das sieht, ja, so ein Space-Wahl.
Irgendwie so ein bisschen, ne?
wie so ein Muschelinnereien, keine Ahnung.
Ja, aber auch nicht ganz. Es hat mich so ein bisschen an so ein Urzeitding erinnert, was irgendwo im Meer geschwommen ist vor 150 Millionen Jahren. Ja, sowas, nur groß. Ja.
Aber ich finde die Animation interessant, wo ich mich wieder gefragt habe, ist das die Original Animation von 1990, weil das ist ja eindeutig erste Mal, dass man so eine Computeranimation sieht.
Es waren die gleichen Dateien, die haben sie nochmal neu gerendert, würde ich jetzt mal sagen.
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die das damals überhaupt schon so gemacht haben. Das ist eigentlich unüblich. Sind die da schon so weit gewesen an der Stelle? Das ist so ein, ja, aber kommt ja vielleicht hin. Es sieht ja ein bisschen künstlich aus, aber ich dachte, das sieht so crisp aus, das müssen sie mal neu generiert haben, glaube ich.
Ich gehe davon aus, also mit Upscaling allein werden sie das nicht hingekriegt haben.
Nee, das denke ich mich auch.
Also, da müsste man jetzt mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Kommt auf die FedCon einer, der das vielleicht wissen könnte?
Dieses Wesen ist dann auf jeden Fall irgendwie auf die Welt gekommen und der Captain ist dann auch sichtlich erleichtert, dass das geklappt hat. Jo. Währenddessen sitzt der Geordi LaForge total betrübt mit Geinen im Zehn vorne.
Sie ist verheiratet. Geinen hat mir gesagt, dass sie verheiratet ist. Es gibt einen anderen Mann in ihrem Leben.
Ja, es ist alles so. Er ist sehr enttäuscht.
Warte, bis sie rausfindet.
Er ist sehr enttäuscht von der echten Lea Brahms. Warum auch immer, was soll er da enttäuscht sein? Ich meine, das ist nun wirklich nichts, was er beeinflussen kann. Oder sie hat ihm da auch nichts.
Ja, also ich wollte gerade sagen, die haben sich da zum ersten Mal getroffen.
Ja, eben.
Das ist halt so ein bisschen. Sagt sie ja jetzt
auch. Und die holographische Simulation ist ganz anders gewesen. Und die Geinen meint dann halt so, ja, der Computer hat halt diese Holodeck-Brahms so gemacht, wie es halt erstmal aus den Versatzstücken der bis vorliegenden Daten war. Und so, wie du sie haben wolltest natürlich.
Genau.
Und den Rest
dann auch noch halt durch die rosarote Brille.
Durch den rosaroten Visor sozusagen hast du ja geschaut und hast dir das eigentlich so schön geredet. Ne? Es ist halt einfach nur Selbstbetrug gewesen.
Geil und so, yo bro, get real.
Ja, get real. Sagt ihm halt, genauer hinzusehen, zu erkennen, wer sie wirklich ist und nicht nur das, was sie sich wünscht, was sie sein soll. Ne? Was eigentlich ein sehr weiser Rat ist, aber dass man da wirklich bei den Leuten so rumerziehen muss. Ich glaube, der hätte sich ihren Job auch anders vorgestellt an Bord.
Ja.
Ein bisschen mehr mit reifen Leuten.
Kinder.
Ja, ich meine,
ja, vor allen Dingen, wenn du dann noch so ein Wesen bist, was schon irgendwie 500 Jahre alt ist. Und
ja, hast auch schon jeden Scheiß gehört, ne, so ungefähr. Ja. Ja.
Das muss ich den Kack schon wieder erklären.
Ja, aber ich meine, der Geordi, der kommt auch wirklich in der Serie schlecht weg, was seine Beziehung zu Frauen generell angeht. Er hat ja wirklich nie ein gutes Händchen gehabt.
Nee, kann man so sagen.
Ja. Die Crew vergewissert sich dann noch, dass es diesem Kind gut geht und nimmt dann Kurs auf Sternbasis 313.
Nichts wie weg hier, bevor wir noch Alimente zahlen müssen.
Ja, aber der Riker schlägt dann vor, es wäre vielleicht ratsam, etwas Abstand zu gewinnen und bevor sie dann auf Warp gehen. Und Picard stimmt dem auch zu und befiehlt, das Schiff mit geringer Geschwindigkeit von dem Neugeborenen zu entfernen. Aber
und
anscheinend.
Das und ich komme dann mal mit.
Ja, zu geringe Geschwindigkeit, weil es kommt hinterher.
Are you my mommy?
Ja, und es ist dann anscheinend so, dass das einfach hinterher fliegt. Die Troy als passionierte Psychologin stellt dann fest, dass anscheinend das Neugeborene auf die Enterprise geprägt ist.
Und der Riker grinst so, ich wollte schon immer mal Mutter sein.
Ja, so ein bisschen. Und der Fähnrich Rager erhöht dann halt die Geschwindigkeit, aber das Wesen lässt sich halt nicht irgendwie abhängen und ist dann schnell genug, um sich dann an die Außenhülle von der Enterprise festzusaugen.
Wie macht man das eigentlich? Ich meine, da ist ja ein Vakuum da draußen. Wie saugt sich das fest? Das ist ja kein Druck, der geht ja nicht.
Ja, das ist richtig.
Ja, natürlich ist das richtig.
Da habe ich auch gar nicht mal nachgedacht. Vielleicht hat sie es einfach festgeklebt oder so. Weiß
magnetisch.
Schon,
Magnete. Immer wenn's
zwei Komponentenkörperflüssigkeiten. Keine.
Ja. Die Troy hatte noch was von dem doppelseitigen Klebeband übrig.
Ja. Hat sie sie rausgeworfen, hat es vergessen, dass es da noch klebt. Das wird es gewesen sein.
Eine andere Frage, die ich hatte, warum befiehlt der Picard, dass er den Kurs um 17 Grad ändern soll? Und vor allen Dingen in welche Richtung? Wir fliegen jetzt
um das Tier zu verwirren? Keine
Ahnung. Ja, 17 Grad. Warum nicht 15? Warum nicht 20? Warum 17? Das ist ziemlich spezifisch, finde ich.
Oder keine Ahnung.
Warum sagt er nicht, variier mal ein bisschen oder sowas?
Ich glaube mittlerweile den Verdacht, dass die mit den Sternzeiten und allen anderen Angaben immer irgendwelche Bingo gespielt haben hinter den Kulissen. Also wer weiß.
So einen großen Würfel und 17.
Ja, genau.
Die 20 Würfel.
Das Viech hat sich also festgesaugt oder auch nicht festgeklebt.
Es ist also tatsächlich ein Space Whale und kein Space Fish, weil es ist ein Säugetier.
Weil es sich festsaugt und direkt anfängt, die Energie abzunuckeln auch. Ne? Und sie schauen sich das ja auch an, wo ich mich frage, von welcher Kamera aus haben sie sich das eigentlich angeguckt.
Das habe ich mich auch gefragt.
Dran ist die Kamera auf der Warp-Gondel festgemacht. Das könnte ungefähr hinkommen.
Vom Winkel käme das ungefähr hin.
Mhm.
Wo wir hinfliegen, brauchen wir keine stinkenden Kameras.
Ja, und die Troy erklärt natürlich auch nochmal in ihrer passionierten Psychologenart, dass das Tier sich natürlich jetzt von der Energie der Enterprise ernährt, so wie es das von seiner Mutter zehren würde.
Ja, und überall auf dem Schiff die ganze Zeit so. Genau. Ihr könntet wenigstens mal das Licht reparieren in der Zwischenzeit.
Ja. Man fragt sich, wo die Enterprise ihre Zitzen hat, aber na gut.
Offensichtlich hinten an der...
Hinten
ist
oben.
Ja auch, also das ist übrigens tatsächlich, ich finde das relativ gut gemacht, weil sie sagen ja auch nachher irgendwas von wegen, das Tier würde direkt aus den Fusionstriebwerken rausnuckeln und die sind ja da hinten beim Impulsantrieb.
Stimmt, das haben wir ja schon mal nachgeguckt. Das sind diese kugelförmigen, auch diese Behälter, glaube ich, für die ihre Materie, Antimaterie lagern. Da sind ja auch die beiden, die Fusionsantriebe drin. Ja, stimmt, genau. Das ist... immerhin hat da jemand mal aufgepasst, anscheinend.
Mhm. Hat jemand mal das Technical Manual gelesen.
Und sie sind jetzt in dieser Situation, Picard beschließt aber dann, dass sie jetzt nicht versuchen sollten, das Kind gewaltsam von der Außenhülle zu entfernen. Dadurch, dass sich jetzt das Baby, welches sie Junior nennen, an den Rumpf geheftet hat, steigt halt der Energiebedarf des Schiffs auch stetig. Aber sie haben es halt irgendwie vorübergehend hinbekommen, das zu stabilisieren. Aber sie müssen jetzt trotzdem mal besprechen, wie sie weiter vorgehen. Und deswegen trifft sich dann die ganze Crew in der Beobachtungslounge, unter anderem auch mit der Dr. Lea Brahms zusammen.
Weil die hat ja Ahnung.
Richtig, von Energie und Maschinen.
Und Schiffen und
genau. Ja, sie beraten halt dann darüber, was wir jetzt machen. Data gibt dann an, dass es möglich wäre, das Ziel des Elternwesens zu bestimmen und dann entsprechend das Kind dahin zu bringen.
Und da habe ich auch schon wieder Probleme, weil als wir dieses Viech getroffen haben, war es in Orbit around the seventh planet.
Ja, genau.
Und das hatte überhaupt kein Heading. Was ist? Hä?
Die wissen ja nicht, wo es hergekommen ist, wo es hin wollte, ne? Genau.
Die haben wieder die Zeitmaschine benutzt und geguckt, wo es vorher herkam.
Die Dr. Crusher ist auf jeden Fall der Meinung, dass es wahrscheinlich förderlich wäre, das irgendwo hinzubringen, wo es halt in der Umgebung ist, wo es auch hingehört.
In sein natürliches Habitat.
Genau, der Captain beschließt dann, Kurs auf das Ziel zu nehmen, wenn sie es denn rausgefunden haben. Sie können es ja anscheinend irgendwie triangulieren, woraus auch immer.
Frag mich nicht.
Die Dr. Brahms hat dann die Idee, den Junior vom Rumpf zu entfernen, indem man die Shuttle-Hangar Tür, also die Shuttle-Hangar 2 öffnet, wo es ja ungefähr so drüber klebt und durch den Druck, der nach außen dann gelangt, das irgendwie abzustoßen, ist eine Idee.
Kann man machen. Lass mich wieder zu der Frage Druck, Saugen und so weiter, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, wie auch immer. Data fragt dann aber hinterher noch fürs Protokoll, ob denn die Lebensform ist offiziell Junior genannt werden soll, wo der Picard meint, nein, natürlich nicht. Es ist einfach nur so umgangssprachlich. Aber
nein, aber es steht nachher trotzdem in unseren Logbüchern.
Genau, was soll man sonst sagen? Auf dem Weg zum Maschinenraum besprechen der LaForge und die Dr. Brahms, wie sie die Triebwerke an den ständig steigenden Energiebedarf dieses Jungtieres anpassen können. Mhm. Die Dr. Brahms fragt den LaForge, ob es denn irgendwie eine vollständige Liste von den von ihm vorgenommenen Modifikationen gibt.
Ja, sicher das. Das ist alles im Computer.
Genau, der Captain Picard meldet sich mal zwischendurch dann mit LaForge und sagt, dass er nochmal auf die Brücke kommen soll, wo er dann
he gets called away.
Ja, wo der LaForge schon zu Dr. Brahms sagt, dass sie dann mal schon mal in den Maschinenraum gehen soll und sich von der Fenrich Pavlik die Computerdateien geben lassen soll, dann kann sich das alles selber durchlesen.
Noch ein Enzel mit Sprechrolle.
Stimmt, das ist auch eine mit Sprechrolle, tatsächlich. Während sie dann die Daten durchgeht, fragt sie halt die Pavlik auch, ob es noch irgendwas anderes gäbe und die findet dann halt noch die Aufzeichnung von der holographischen Simulation, die der LaForge damals benutzt hat.
Vor allen Dingen, man sieht wieder, dass das noch vor der Erfindung des Smartphones war, wie die auf diesem Display rumdrückt, dieses
ja gut, die ist jetzt auch nur mal so ein Extra, die einmal mitgespielt hat. Die wusste jetzt auch nicht, was sie da auf den blinkenden Lichtern machen sollte.
Wenn die Lea da nachher am Holodeck steht und sie tipp macht, das sieht schon sehr viel flüssiger aus. Die wusste, was sie tut.
Genau, sie geht nämlich dann zum Holodeck 3, wo mir aber auch wieder aufgefallen ist, dass sie dem Computer erstmal erzählen muss, was sie da haben will, statt einfach nur zu sagen, ich hätte gerne das Computerprogramm so und so aufgerufen. Ich dachte, bei diesem Punkt
Programm 9140 wollte sie haben, ne?
Ja,
das klingt sehr romantisch, 9140. Das ist mein Lieblingsprogramm.
Ja, sie geht dann also aufs Holodeck und zwischenzeitlich ist der LaForge auch in den Maschinenraum zurückgekehrt und die Fenrich Pavlik erklärt ihm dann auch, dass die Dr. Brahms gerade zum Holodeck ist, um sich und ein paar so, Daten anzuschauen. Und so, OMG. Ja, genau so. Und er kommt dann gerade aus Holodeck, wo die...
Lea mit der Lea spricht.
Ja, wo die Holo-Lea Brahms gerade diesen fürchterlichen Satz sagt, wenn du meine Maschinen berührst, berührst du mich, ich könnte kotzen. Es ist so...
Ja.
Ja, das ist so dieses ganz widerlich. Und da ist auf jeden Fall, da brennt bei der Dr. Brahms auf jeden Fall mal so alles durch, ne?
Ja, also ich habe echt erwartet, dass sie mal kräftig einen in die, also zumindest mal eine schmiert. Also
ja, sie sagt auf jeden Fall ganz eindeutig, das kann ja wohl auf jeden Fall nicht wahr sein. Also was ist denn hier alles vorgefallen? Also wie weit ist denn das hier gegangen? Und sie fühlt sich halt missbraucht und auch vergewaltigt. So ist das ihre Aussage.
Kann man auch so wirklich so sehen.
Ich kann das auf jeden für sie erstmal so annehmen.
Wir hatten ja jetzt die letzten Tage auch gerade diese Diskussion über bestimmte Personen, die irgendwelche Deepfakes von ihrer Ehefrau ins Internet gestellt
das
haben.
Das kam mir nämlich auch. Das ist krass, dass auch passt hier gerade an dieser Stelle Star Trek Problematiken schon aufgerufen hat, die eigentlich erst Jahrzehnte später wirklich zu einem Problem werden. Das Recht am eigenen Bild, das Recht am eigenen digitalen Abbild und wie damit andere verfahren können. Und das ist eigentlich ja fast genau die Situation, die auch gerade mit der Colleen Fernandes da durch die Medien geht. Ja. Also natürlich auf einer anderen Ebene noch, aber es spricht ja genau das Problem an. Und sie hat ja auch wirklich vollkommen recht, dass sie sich durch diese...
Ja, dass ihr da mal die Sicherung durchbrennt, kann ich durchaus verstehen. Also...
Durch diese nicht durch sie, wie nennt man das noch, genehmigte Gebrauch ihres Abbildes, dass sie da ausflippt, das kann ich schon gut verstehen.
Dass der Computer das aber auch einfach so macht. Man sollte ja eigentlich meinen, dass im 24. Jahrhundert vielleicht der Computer vielleicht auch es nicht direkt macht. Also, aber Seth Barclay hatte ja auch kein Problem damit.
Ne? Ich glaube, das liegt immer noch daran, weil die Binären damals an dem Holodeck rumgeschraubt
wahrscheinlich,
haben.
Wahrscheinlich, das wird
und
sein.
Wegen dem Riker und der, wie hieß sie noch?
Minuet.
Minuet, genau, so hieß sie. Ja, sie ist auf jeden Fall, die Lea Brahms, überhaupt nicht okay mit der ganzen Situation.
Das gibt einen Eintrag im Klassenbuch.
Ja, und dann ist aber auch der Geordi so ziemlich an seiner Grenze. Mhm. Er beklagt sich halt darüber, dass er versucht hat, die ganze Zeit freundlich zu ihr zu sein. Er hat versucht, ihr entgegenzukommen mit Höflichkeit, Respekt und Geduld. Aha. Und dass er es bereut, ihr die Freundschaft angeboten zu haben und lässt die Dr. Brahms dann auf dem Holodeck zurück. Wo ich meine...
Das ist ein bisschen Gaslighting, ne? So ein bisschen.
Ja, es ist halt, es hat keine gleiche Ebene.
Du hast den Fehler gemacht, nicht ich, du.
Ja, also argumentativ befinden sie sich nicht auf derselben Ebene. Also ich bin da eher auf der Seite von ihr. Also
ich fürchte, das ist wohl so.
Er ist da nur ein bisschen
so,
trotzig gerade und fühlt sich einfach nur in seinem männlichen Ego vielleicht verletzt oder so. Trotzdem macht sie dann am Ende so ein bisschen so einen Eindruck, als hätte sie das Gefühl, oh Gott, vielleicht bin ich jetzt doch zu weit gegangen, was ich nicht unbedingt notwendig finde an der Stelle.
Nee, finde ich eigentlich auch nicht, weil ihre vorherige Reaktion, wo sie also auch wirklich diese Worte invaded and violated sagt, finde ich schon sehr passend. Und dann fragt sie ihn ja auch, was it good for you? Ne? Also dieses.
Ja, das ist also, so, oh, also ja, ihre Gefühle dazu sind vollkommen valide. Also das muss man mal so stehen lassen. Mhm. Unterdessen hat Data auf der Brücke das Ziel des Elternwesens anscheinend ausfindig gemacht.
Ja.
Ein Asteroidengürtel. Wir sind aber noch immer im selben Sonnensystem wahrscheinlich, nehme ich an.
Ich gehe davon aus, weil der Wurmkern funktioniert immer noch nicht wieder. Sondern die zwei streiten.
Die rudern immer noch durch die Gegend. Ne?
Ja. Das ist echt, alle Mann zum Rudern.
Ja.
Ist das der Worf, der sagt von wegen, das Tier wäre jetzt 46 Millionen Kubikmeter groß?
Was? Keine Ahnung, sagt er das? Habe ich gar nicht
mitbekommen. Ja, irgendeiner sagt von wegen, ja, das ist jetzt gewachsen und ist jetzt 46 Millionen Kubikmeter groß. Und ist an der Stelle habe ich gesagt, sorry, what? Ich habe das mal ausgerechnet, weil alter Mathematiker, dann nehme ich jetzt einfach mal eine Sphäre von 46 Millionen Kubikmetern. Das bedeutet, dass das Ding ungefähr 445 Meter im Durchmesser hat.
Na, so groß
das ist
es
also
aber nicht.
Größer als die Enterprise.
Das ist schon so über die ganze Schüssel oben drüber gelegt. Nee, aber
so
groß ist es ja gar nicht. Nein. Also, außerdem muss man solche Größenangaben muss man in KitKat-Mengen muss mir mitgeteilt werden, sonst verstehe ich das nicht.
Vielleicht meinten sie auch Kubik-Inches oder sowas, keine Ahnung.
Wer weiß. Nach ihrer Ankunft vermutet Data, dass in diesem Asteroidenfeld bestimmte chemische Verbindungen vorhanden sind, die der Lebensform auch als Nahrung dienen könnten.
Was ist Malkanite? Ist das das, woraus die Klingonen ihre Macklets machen?
Ich weiß nicht. Viele Dinge sind einfach nur sehr erfunden.
Was ist Kefnium? Ist das das, woraus die Janeway ihren Kaffee gemacht hat?
Genau, wenn das so einfach gewesen wäre. Ja, keine Ahnung. Manchmal fragt man sich, wo das irgendwie noch in einem Periodensystem Platz haben soll, weil die sich da manchmal so ausdenken. Ja, und dann führen sie halt auch das durch, was sie vorhatten, nämlich die Shuttle-Bucht 2 zu öffnen. Und LaForge ist ja auch dann vor Ort und kann das sehen, wie das Tier davor hält.
Eine meiner liebsten Szenen in dieser Folge. Das ist so geil, wie das so flatter.
Ja, genau, sie lassen halt den Druck aus der Shuttle Bay und
Mama hat gepupst.
Ja, es flattert dann wirklich auch nur so rum, wie so ein Zelt auf einem Open Air irgendwie, weißt du, so im Wetter.
Wackern!
Ja, so ungefähr. Es ist einfach, wie hängt so auf der letzten Stange. Es flattert halt nur so rum und es passiert einfach nichts. Es bleibt einfach weiter kleben an der Höhle.
Das ist so geil. Ich finde die Stelle so schön. Das ist so ja. Wer hat das geschrieben? Wer das an animiert hat, der sollte einen Oscar kriegen. Ich finde das total geil.
Wäre ja auch schön gewesen, dass so ein leichtes Pupsgeräusch dabei entstanden wäre, aber naja, im Weltraum hört sich keiner pupsen, ne? Aber ist halt
so ein Luftballon.
Ja, genau. Leider nicht. Vertane Chance, würde ich mal sagen. Ja, und stattdessen, dass sich da irgendwas tut, erhöht sich dann sogar noch der Energieverbrauch von dem Viech und es fängt auch noch
an. Muss ich auch festhalten, ne?
Ja, es fängt dann auch an, Funksignale auszusenden, die natürlich irgendwie als eine Art Versuch der Kommunikation gewertet werden.
Nicht mit der Enterprise, sondern.
Ja, der Riker ordnet dann auf jeden Fall die Abschaltung der Hauptstromversorgung an, um den steigenden Energieverbrauch des Kindes auszugleichen. Mhm. Und dann sieht man nämlich, dass an dem Asteroidengürtel anscheinend drei ähnliche Kreaturen hervorgewabert kommen. Mhm. Und die steuern halt direkt auf die Enterprise zu. Und mit ihrer Geschwindigkeit sind sie dann so in etwa 10 Minuten da. Mhm. Und währenddessen im Maschinenraum sind sie alle in Panik. Ja. Einer so, die werden alle sterben. Das ist ja so einer von diesen Extras, der auch eine Sprechrolle hat. Tatsächlich so, oh mein Gott, das greift.
Wir werden alle sterben. Und während die Enzel so da steht wieder und ihre Power-Readings auslesen soll und die ganze Zeit wieder auf der Tastatur so rumhackt. So
mit den Zeigefingern in die Tastatur bohrt.
Genau.
Ja.
I'm pressing these buttons as hard as I can, Commander.
Ja, sie versuchen halt jetzt irgendwie dieses Wesen auf jeden Fall für den Schiffsrumpf zu lösen. Und LaForge bastelt da rum und da kommt die Dr. Brahms auch zu ihm hin. Und spricht halt auch mal wieder mit ihm. Also sie ist jetzt in der Notsituation gewillt, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Vom Space Whale gefressen werden oder mit dem LaForge zusammenarbeiten? Kann man jetzt so oder so machen. Ne?
Ach, weißt du, ich habe nicht wieder ihre Entscheidung. Okay. sie schlägt auf jeden Fall vor, die Energieversorgung des Wesens zu beeinflussen. Und das geht aber nicht, solange sie noch im Notstrombetrieb sind. Der LaForge hat aber dann eine Idee und schlägt vor, die Wellenlänge, das Strahlungsband der Materie zu verändern.
Es macht nichts, dass du das nicht so richtig verstehst, weil das ist totaler Technobubble-Blödsinn, was da kommt.
Ja, es basiert ja wohl auf der Annahme von...
Alles vibriert bei 21 Zentimeter oder irgendwie sowas, was totaler Blödsinn ist, weil die 21 Zentimeter sind die neutrale Wasserstoffwellenlänge, wo Spinflip, sie wissen schon. Ich habe mal Astro studiert, Entschuldigung.
Genau, es basiert halt auf der Idee, dass die Wasserstoff, dass das irgendwas mit der Wasserstofflinienvibration zu tun hat, eine messbare Vibration. Und sie möchten jetzt halt die Vibration der Materie verändern, so dass diese Energie dem Viech halt nicht mehr schmeckt, so.
Ja.
Grob gesagt, ne?
Ja, so grob gesagt, ja. So,
da haben
so
sie sich ja was Schönes ausgedacht.
Da haben sie sich wirklich was Schönes ausgedacht. Ist dir übrigens aufgefallen vorher, dass die Lea da hinkommt und das Tier Hi zu sagt? Also Junior ist nicht nur, also es ist jetzt kein It mehr, sondern es hat einen männlichen Namen, nämlich Junior gekriegt und heißt jetzt, also offensichtlich ist es ein Junge.
Na, wir wollen ihm noch nicht schon so früh ein Rollenverhalten aufdrücken.
Ja, es hat da dieses kleine Bömmelchen. Vielleicht ist
keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht. Ja, damals war das noch nicht so mit genderneutralen Ansprache von Aliens.
Ja, aber vorher haben sie die ganze Zeit immer It gesagt.
Ja, ich keine Ahnung. Ja. Sind von It auf He.
Naja, egal. Jedenfalls, der LaForge sagt dem PK, ich habe hier einen Plan. Wir brechen einfach mal kurz die Gesetze der Physik.
Ja, anscheinend.
Dann passt das.
Sie versuchen dann halt die Wellenlänge runterzuschrauben.
Warum schrauben sie den nicht hoch?
Von den
Wenn die Milch heiß wird, dann schmeckt sie vielleicht auch nicht mehr. Egal.
Das ist halt eine sehr weit hergeholte Idee. Und sie verändern die Wellenlänge auf 2 Zentimeter, dann auf 0,2 Zentimeter. Aber das bringt alles nichts. Also das Tier nimmt immer noch mehr Energie auf und alarmiert dann auch die anderen drei, die sich im Anmarsch befinden. Ne? Sie sagen dann 0,02 Zentimeter. Bei der Wellenlänge löst sich das Wesen und fliegt dann auch in die Richtung dieser anderen drei Kreaturen. Der Riker befiehlt dann auf jeden Fall, die Hauptenergieversorgung wiederherzustellen, das Schiff wegzusteuern, so schnell wie möglich, bloß dass nicht noch irgendwas passiert. Picard lobt dann die Brahms und LaForge für die Idee und freut sich darüber, dass sie das Wesen entwöhnt haben. Ja, LaForge und Brahms sind dann eigentlich auch mit sich ganz zufrieden, ne? So zusammen, wie sie zusammen
gearbeitet
haben.
Schulterklopf, fertig. Ja. Good work.
Dementsprechend sind sie jetzt auch ganz plötzlich irgendwie ganz große Freunde, weil in der letzten Szene,
alles eitel Sonnenschein,
genau, sitzen sie dann halt zusammen und lachen und tauschen sich aus im 10 vorne mit dem Getränk und ja, LaForge bemerkt dann auch nochmal, ja, dass er nicht wusste, dass sie verheiratet ist. Es liegt halt daran, dass der Computer nicht freiwillig irgendwelche Informationen rausgibt, nur nach denen man auch wirklich fragt anscheinend.
Ja, das macht seine Verteidigung aber auch irgendwie nicht besser, weil das würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass er nach einer Lea Brahms gefragt hat, die nicht verheiratet ist. Also,
na gut, wer hat nicht danach gefragt? Er hat nach einer Lea Brahms gefragt, die ihm helfen kann auf dem Holodeck, aber dann noch ein bisschen persönlicher gemacht, keine Ahnung. Ja, und sie entschuldigt sich für ihre Unhöflichkeit, wo ich mir auch denke, nö, warum eigentlich, ne? So, sie meint ja auch, sie würde höchstens, ja, vielleicht beim nächsten Mal oder so, würde sie ihr Verhalten halt anders, würde das Ganze anders handhaben, ne? Er entschuldigt sich halt dann dafür, dass er halt gelogen hat.
Das ist ja auch das Mindeste.
Er ist trotzdem froh, sie so kennengelernt zu haben und das beruht eigentlich auch auf Gegenseitigkeit. Sie beschließen halt auch, Freunde zu bleiben und auch in dem Moment meldet sich der Worf beim Geordi, dass sie einen Anruf hat.
Das, was ich eben meinte.
Das Fräulein vom Amt sozusagen, muss der Worf mal wieder sein.
Die hatten in der Serie halt keinen Uhura, da muss der Worf das machen.
Ja, anscheinend, also niemand, der die Stecker umstecken kann, ne? So ungefähr. Sie sagt dann auch noch so, ja, das ist eine Nachricht von meinem Mann und dann verlässt sie auch das 10 vorne. Ja, und LaForge bleibt dann alleine da sitzen und schaut in die Weite des Weltalls. Ja. So endet diese Folge. Permission to speak candidly, sir. Ja, das ist was halten wir denn jetzt von dieser Story?
Was halten wir davon? Ja, ich sag mal so. Ich werde bei der Bewertung dieser Folge dieses ganze Deepfake-Dilemma ein bisschen ausklammern, weil das haben wir ja damals schon zu Genüge besprochen eigentlich, als wir die erste Lea Brahms-Folge hatten.
Ja, aber lustig, dass gerade so erstaunlich aktuell ist. Also das ist jetzt,
wo es auf jeden Fall
wirklich auch zur Sprache kommt in dieser Folge. Ne? Und das, ich finde das eigentlich ganz, ich finde es ganz gut, dass sie diesen ganzen Handlungsbogen wieder aufgenommen haben, um das auch mal zu einem Abschluss zu bringen. Also es war ja eine gute Idee auf jeden Fall. Und ja, immerhin durfte sie sich gerechtfertigt aufregen, aber ich finde, irgendwie
sie hat dann doch relativ schnell vergeben.
Ja, der Geordi kommt schnell zu gut weg irgendwie.
Ja, der hätte schon ein bisschen, sie hätte ihn ein bisschen mehr grillen können auf jeden Fall. Ich meine, es das muss jetzt nicht irgendwie, ich meine, wahrscheinlich hat er ja wirklich nichts getan. Wir alle kennen den Geordi, der hat da auf dem Holodeck völlig harmlos mit der Frau geredet. Und der Computer hat halt angefangen zu flirten, weil es ist halt komisch programmiert gewesen. Stimmt halt alles nicht. Ich meine, wir wollen dem Geordi halt wirklich nichts ans Zeug flicken, weil der ist ja eigentlich ein netter Junge.
Aber sehr unbeholfen, was Frauen angeht.
Ja, und also das macht man ja nicht. Ich meine, wenn der Computer schon so anfängt und dieses Mädel da so programmiert, dass sie ja praktisch ihm an den Lippen hängt und ihr Sachen erzählt von wegen meine Antriebseinheiten, wenn du sie berührst du mich. Hallo, da würde ich dem Computer sagen, wir sind hier nicht allein, mach mal das weg.
Ja. Das ist auf jeden Fall, das kann man so nicht bringen. Ja, das ist, schwierige Situation, aber ich bin froh, dass sie das nochmal aufgegriffen haben. Und dass sie am Ende so auf gut Freund machen, finde ich. Denn man muss es natürlich auf eine heitere Note natürlich die Folge beenden, wie das ja so oft ist. Aber es hätte vielleicht auch ein bisschen sachlicher bleiben können tatsächlich noch und nicht so gute Freundschaft, weil das musste auch nicht sein an der Stelle. Ja.
Ja, ja, das ist wohl wahr. Ich finde es eigentlich ganz schade, dass wir sie danach nicht nochmal zu Gesicht bekommen, weil ich das finde, stimmt. Sie hat diese Rolle eigentlich sehr gut gespielt. Also das,
ja, ja, das ist echt
gerade die Stelle, wo sie sich wirklich aufregt, sie sieht ja wirklich aus, als würde sie gleich an die Gurgel gehen und ihm Kopf kürzer machen. Also es ist schon, da fragt man sich, wie viel Erfahrung hatte die Frau damals schon mit diesem Thema.
Also ja, wer weiß, gut, ne? Frau
ich sag
im
jetzt mal, die Männer, so. Ja, genau.
Ja, ja. Andererseits, der B-Plot
ist
okay, ist halt wirklich so das Phänomen der Woche.
Der aber es ist halt ganz niedlich mit dem.
Ja, das ist ganz süß irgendwie, aber es ist auch nicht mehr, also es ist nicht so viel
es ist nicht
dran.
Mehr.
Ja, insgesamt viel mehr kann ich jetzt dazu auch gar nicht sagen. Also
ja, diese ganze Story mit dem Space Baby ist natürlich sehr anrührig, ne? Also das ist hin und wieder kann man das mal machen, es ist ja jetzt nicht immer so.
Sie haben es halt irgendwie zusammengebracht und aber die eigentliche Arbeit, die Lea Brahms jetzt machen sollte, warum war die an Bord? Haben die jetzt irgendwas gemacht? Die hat sich die Sachen angeguckt, die der Jordi gemacht hat gesagt,
nee, die hat sich
furchtbar.
Nur den Stickstoffeinspritzer angeguckt. Das war eigentlich alles.
Und das war's. Ja, und dann mussten sie sich um dieses Baby kümmern. Naja, ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Folge. Jetzt mal von der Bewertung her finde ich es schwierig.
Ja.
Ich bin bei einer 7, weil ich finde sie nicht total scheiße, aber ich finde sie auch im B-Plot nimmt sie dann doch ziemlich wenig Raum ein. Also.
Da sind wir uns eigentlich grundsätzlich einig. Ich hätte ja auch eine 7 gegeben und dann kommt
aber
doch der
Geinen
Plus.
Ist ja dabei.
Genau, da kommt der Pluspunkt für die Geinen da drauf, deshalb bin ich bei einer 8.
Na, tatsächlich den ganzen Punkt hoch. Na gut. Sie sagt ja auch die richtigen Worte. Sie sagt ihm Jordi ja direkt, mach dir nicht ein falsches Bild von der oder auch schon vorher, bevor sie an Bord ist.
Ja.
Bisschen Ball flach halten und er tut's nicht. Und hinterher sagt sie, muss man das Bild von der justieren. Das ist halt nicht das Holodeck, deine Holodeck-Fantasie. Ja. Also, ja.
Und sie, wenn die Geinen das gewusst hätte, dass er auf dem Holodeck die holographische Lea Brahms hat, dann wäre aber.
Ja. Dann können wir das ja erstmal so stehen lassen. Was sehen wir denn in der nächsten Folge? Das ist die Folge 17 mit dem Titel Night Terrors. Augen in der Dunkelheit.
Oh, das ist die Folge.
Ist das
da hat die
Troy mal
was zu tun, ja.
Ist das die Folge? Die Enterprise findet die vermisste USS Brattain. Was für ein blöder Name, von deren Mannschaften noch ein Betazoid am Leben ist, steuerlos im Weltall treibend. Als Captain Picard das Forschungsschiff ins Schlepptau nehmen will, um es zur Basis zurückzubringen, erkennt die Besatzung, dass auch die Enterprise feststeckt. Plötzlich passieren merkwürdige Dinge.
Mhm.
Oh.
Merkwürdige Dinge.
Sie fangen an zu halluzinieren und sowas.
Ja. Also ich finde die Folge, ich glaube,
die war so ein bisschen so eine Halloween-Folge, ne? So ein bisschen düster auch, ja. Ich bin gespannt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, tatsächlich.
Aber und die Troy kann die ganze Zeit irgendwie nicht schlafen. Ja, das ist.
Ja, das hat sie schon mal öfter. wenn das los ist, dann ist aber wirklich die Kacke am Dampfen. Ja, damit danke ich dir erstmal, Jan, dass du wieder mitgemacht hast an diesem geschichtsträchtigen Abend. Wir sind jetzt bei T-2:27.
Na, muss ich ja gleich mal den Fernseher anmachen. Hat das irgendwo gestreamt?
Das kannst du auf YouTube überall streamen. Das ist heute Nacht um 12:30 ist das halt, ne? Halb eins.
Naja,
morgen früh raus. Naja. Ich danke dann auch den lieben ZuhörerInnen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr wisst ja, ihr könnt ja gerne auch mal zu dieser Folge sagen, wie ihr die ganze Thematik findet.
Mhm. Und ob ihr den Cyberstalker auch so scheiße findet.
Ja, ob das gut oder schlecht verarbeitet worden ist, auch in Hinsicht moderner Entwicklung. Ja, hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar dazu. Ihr wisst ja, überall, wo sind wir zu finden? Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube. Schaut auf den Linktree, ist auch, ne?
Ja.
Überall, ihr findet uns schon. Da in diesem Internet. Bei Spotify und Apple Podcast. In Ordnung. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschö.
Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.